Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Guten Tag, die Herr und die Damenschaften. Ich schlage vor, dass ihr jetzt erstmal tief Luft holt. Den Rest der Show werdet ihr nämlich vermutlich nicht mehr dazu kommen. Wir freuen uns auf 2 Oscar-Gewinner in dieser Ausgabe von Eine Stunde Film. Zum einen auf Disney-Produzent Clark Spencer, verantwortlich für Zoomania. Dafür gab es den Oscar vor 2 Jahren, als auch für Ralph Reichts. Davon startet diese Woche die Fortsetzung Chaos im Netz. Dann nehmen wir mal das Thema Product Placement in Animationsfilmen unter die Lupe. Ist nämlich sehr spannend in diesem Fall. Oscar-Gewinner Nummer 2 ist eine Gewinnerin genau genommen und Anna Wollner bringt sie uns mit. Emma Stone, ab Donnerstag in The Favourite, neu im Kino, einem der witzigsten, bizarrsten Kostümfilme ever. Und weil die Verleiher es diese Woche so gut mit uns meinen, müssen wir natürlich auch noch Blicke in Sylvester Stallones neuesten Boxfilm Creed 2 werfen und in das sehr berührende Steve Carell, Timothy Chalamet Drama Beautiful Boy. Jetzt verstanden, was ich mit noch einmal kurz Luft holen meinte? Eben. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Heilige Mutter Mukomolke.
Wow. Ich glaube, wir sind nicht mehr bei Litwin.
Da sind wir mal ganz sicher nicht, Kumpel. Wir sind im
Junge, Junge, hier ist ja was los.
Wow, das ist das Allerschönste, das ich je gesehen habe.
Ja, die beiden Hauptcharaktere aus Ralph Reichts, nämlich diese beiden etwas antiquierten Videospielfiguren hier, Wrecking Ralph und Vanellope van Schweetz, staunen Pixelklötze. Sie sind mitten im Internet gelandet, denn in der alten Automatenspielhalle der zwei Freunde ist das Lenkrad an Vanellopes Rennspiel Sugar Rush kaputt gegangen und die zwei haben mitgekriegt, dass man im Internet bei einem Konzern namens eBay noch ein einziges Ersatzrad für das alte Spiel bekommen kann. Schaffen sie es nicht, das zu kriegen, will der alte Besitzer der Spielhalle den Sugar Rush Automaten entsorgen und das wäre natürlich dann das Ende von Vanellope. So sieht's also aus, das Setting von Chaos im Netz, das gleich 2 Besonderheiten in sich birgt. Zum einen ist es die Fortsetzung von Ralph Reichts, ohne dass sich der Titel nochmal irgendwie wiederholt. Also im Sinne von Ralph Reichts 2 oder so. Das könnte daran liegen, dass der erste Teil von 2012 zwar wirklich sehr witzig war, aber irgendwie nicht so irre gut gelaufen ist, wie man es bei Disney gerne gehabt hätte. Hat in den USA nämlich mit rund 180 Millionen Dollar Einspielergebnis gerade mal die Kosten gedeckt im eigenen Land. Also Gewinn gab es für den Film damals nur im Ausland. Daher vielleicht die Abgrenzung vom Namen und das ist in dem Zusammenhang wirklich eine größere Besonderheit noch, es ist überhaupt erst die 2. Fortsetzung eines Disney-Animationsfilms seit Phantasia 2000, der 1999 die Fortsetzung des Klassikers Phantasia von 1940 war. Ihr könnt euch vorstellen, dass es eine gigantische Herausforderung war, das Internet als einen Ort visuell darzustellen. Da könnt ihr euch vielleicht erinnern an Alles steht Kopf, diesen Animationsfilm von 2015, der ja größtenteils im Gehirn der Hauptdarstellerin spielt. Da musste auch dieses Gehirn irgendwie visualisiert werden und so haben sie es hier jetzt mit dem Internet gemacht in diesem Film. Ralph und Vanellope begegnen im Internet also menschlichen Suchmaschinen, reisen auf Datenautobahnen und landen, ich meine hallo, es ist ein Disney-Film, landen natürlich auch im virtuellen Disneyland des Internets. Und da gibt's dann wirklich die Szene des Films, als Vanellope im Backstage-Room eines Varietés auf alle versammelten Disney-Prinzessinnen trifft.
Was für eine Art von Prinzessin bist du?
Wieso?
Hast du magisches Haar?
Nein.
Magische Hände?
Nein.
Oder kannst du mit Tieren reden?
Nein.
Wurdest du vergiftet?
Nein.
Verflucht?
Nein.
Entführt oder versklavt?
Nein, geht's euch gut? Soll ich die Polizei rufen?
Spürtest du jeder wahren Liebe Kuss?
Ich gebrech wirklich.
Hast du Probleme mit deinem Vater?
Ich hab ja nicht meine Mutter.
Wir auch nicht.
Nur ein kurzer Ausschnitt. Wirklich einer der witzigsten Szenen eines Animationsfilms ever. Die haben sie extrem gut, weil halt auch so total selbstironisch hingekriegt. Und auch sonst fand ich die Umsetzung insgesamt sehr gelungen, nicht nur visuell, auch inhaltlich. Es geht durchaus auch um Mobbing im Netz und welche Macht Social Media eigentlich haben kann. Man sieht hier jetzt keine rosarot eingefärbte Wannabe-Blaupause eines Disney-Märchen-Internets. Das passt schon wirklich alles echt gut, es hat mir gefallen. Die entscheidende Frage war für mich aber, was von diesem virtuellen Animationsfilm-Internet spiegelt das echte Internet wieder. Die zwei wollen schließlich zu eBay, also dieser real existierende Multikonzern kommt vor im Film, ist also ein gigantisches Product Placement letzten Endes. Andere bekannte Internetinstanzen wurden aber irgendwie umbenannt und imitiert. Wirklich sehr undurchsichtig. Umso mehr habe ich mich gefreut, mit Clark Spencer genau darüber sprechen zu können. Er ist einer der größten Produzenten bei Disney. Er ist Oscar-Gewinner mit Zoomania, bester Animationsfilm 2017. Und er ist der Mann, der auch den Hut auf hatte bei der Fortsetzung von Ralf Reichts Chaos im Netz. Clark Spencer. Den habe ich für uns getroffen und mein Hauptanliegen war, wie gesagt, ich wollte von ihm wissen, wie und warum manche uns allen aus dem Netz als Multimedia-Giganten bekannte Konzerne in echt auftauchen unter ihrem realen Namen und warum andere verschleiert wurden und nicht unter ihrer echten Identität im Film sind.
So, we're very happy to have him here, Clark Spencer. Hello, nice to meet you.
Hello, thank you so much. Good to be here.
500 people working on one movie and you, the one putting one vision into 500 minds?
Yeah, the directors are really the ones putting the vision in there. My job is just to make sure that everybody is actually working together. Mm. It is to be in a room and watch the artists interact with the directors and make sure that everyone is communicating in the same language. If there's anybody who feels like something doesn't make sense, how do I make sure that we get that, you know, figured out and fixed as quickly as possible? When there's problems, how do we solve them as quickly as possible? So I'm sort of the person in there trying to manage all of that aspect of it. The directors are really the ones giving the vision. They sit with the animators every day. They look at every shot that the animator's working on. They give advice as to the acting they're looking for. Mm-hmm. They talk about when they think the character should blink. They talk about when they think the character should walk, get up from the seat. All those things have to be done in animation. None of it just happens. It's not like in live action where if I walk from here to that door, however I walk is what's going to be on screen. Mm-hmm. You could animate me 12 different ways walking to that door. So all those decisions are made between the artists and the directors. They really are every day working side by side to figure out how they feel that scene needs to be to make it be the best it can be.
So let's play Ralph and Penelope right now and jump back into the movie.
Yeah.
You had to realize a very theoretical world,
right,
in which people should find things back that they actually know mm-hmm. from the real internet. Because
right.
we have things like BuzzFeed mm-hmm. in this internet you created,
right,
which is sort of a YouTube-ish thing.
Yep.
And you have this beautiful animated old school search bar
right,
guy,
right, yeah,
which I love the line, nobody ever says thank you.
Oh.
This is so, I mean, imagine yourself searching something in the internet
right,
and
right.
you get like 23 million possible answers.
Yeah.
Nobody ever says
no,
thank
no
you.
No one ever does.
That's
you're right.
so true.
Yeah.
But there you have like this search bar.
Mm-hmm.
So you don't have YouTube itself. You
right.
don't have Google itself.
Right.
But you have eBay
right.
in the movie.
Right.
Whether did you decide which is real mm-hmm. in your sort of the internet and which isn't?
So for us, and it's such a great question, for us, we really wanted to make sure that the internet felt like the world you and I know. So
mm-hmm.
it is populated with website brands that you and I are very familiar with every single day. But on the other side of it, we thought we're making an original story. So we want the world that we go into also feel original. So we decided, why don't we create websites that are for the major storytelling, that are our versions of things you're familiar with. So you're right, Knows More is the name of the character, but he's a search bar. just as Google is. He's a search bar from the very beginning days of the internet. Mm. So he's old school versus Google, obviously.
Yeah, like Metacrawler or I don't know, Lycus or something.
Exactly. So we really felt like that gave us an opportunity to have fun because we could create our own version of that. Same thing with BuzzTube. It was our version of BuzzFeed meets YouTube, where we could have fun with it and not be have too many constraints. eBay was an interesting one because it felt to us like it's such a key part of the storytelling. In terms of Vanellope's game breaks, they need to find a replacement part, the steering wheel. It felt like if you were going to go onto the internet, eBay is a place you would go to. Mm-hmm. And it sort of just felt right for us. So that's the one website that we go to that's a key part of the storytelling that isn't completely original.
This is the point where the film journalist inside me needs to push the fan a step aside and needs to ask again, because it could look like for some, you got the licenses, and for others, you didn't. Yeah. Whether they didn't want to be in the movie or it was just too expensive to buy the licenses.
So we didn't actually approach any of that because with parody, you can put in what you want to put in terms of brand names. So for us, we said to ourselves, we want to create a big, expansive internet. What's interesting about it is if you look carefully, there are websites from all over the world. Mm-hmm. We actually went out to all of our teams in different parts of the world with Disney and said, talk to us about websites that are big in your market so that when your audience comes, they feel like they're seeing a internet that they're familiar with too.
Mm, okay.
So to us, we wanted to put thousands in there. So we could never approach thousands of companies. So we, you know, fortunately in the world, we're allowed to approach it this way. What's been really satisfying is now that some footage has been put out there in terms of the trailer and the teaser, we've gotten so much positive feedback from companies that are being represented because they're just having fun seeing how we've chosen to visualize them in the internet. And that's the fun part about it.
Mm-hmm. But you took the chance on the other side to make at least a little show off concerning the Disney Imperium.
Right.
Because we have this amazing scene where Penelope meets the princesses.
Yeah.
I don't want to spoil anything about it because people should see that scene in the movies for the first time ever. But this is the moment in the movie where you see this Disneylandish place on the internet, and you have Star Wars, and you have like all the huge Disney features in it.
So for us, you know, it was an idea pitched early on in the story room. The head of story said, what if Vanellope, who is actually a princess from the first film, what if she met the other Disney princesses? We were just talking about websites we could go to that would be fun and interesting. It was sort of like in Zoomania when someone pitched the idea of what if we went to the Department of Motor Vehicles and we met a character like a sloth who's slow. It was that same kind of a pitch where you start to realize there's so much opportunity and so much comedy within it. It almost felt irresponsible not to do that. And so the idea was then given to the writers, Phil Johnson and Pam Ribbon, and they came back with these pages that just made us laugh so much. And so we said, well, if we're going to do it, let's really celebrate the princesses and let's celebrate all things Disney in this one website. Why not have fun for that moment in time? What I think is so great about the scene is they actually are critical to the storytelling in terms of Vanellope's journey. Mm-hmm. So while it is a very, I think, funny scene, thank you for saying that, I feel like it's also a scene that is propelling Vanellope and her journey and her storyline forward. So we get the best of both worlds out of that.
Yeah, whoever came up with that Merida idea needs to be like celebrated forever in animated films history. So, so good. Clark Spencer, our guest today on Eine Stunde Film. Thank you very much for this first insight into Ralph Breaks the Internet. We can't wait to see the whole movie and can't wait to see if he really breaks it.
Awesome. Thank you so much.
Thanks.
I appreciate it.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Weißt du, was wir machen? Wir gehen mal wieder surfen.
Ja.
Ja, klingt das gut?
Ach, weißt du, ich stehe jetzt auf andere Sachen.
Die Bücher von Misanthropen und Depressiven zu lesen?
Ach komm schon, Dad. Die sind schon irgendwie cool, oder?
Ich verstehe schon.
Noch ist nichts passiert in dieser Szene gerade. Aber man ahnt trotzdem irgendwie schon, dass die Nummer zwischen Vater und Sohn den Bach runtergeht, oder? Steve Carell spielt den Vater David Sheff und der auch hier wieder mal herausragende Timothy Chalamet spielt dessen Sohn Nick. Und damit willkommen im bewegendsten Kino-Neustart der Woche in Beautiful Boy. Eigentlich haben Vater und Sohn ein sehr inniges Verhältnis miteinander, aber irgendwie benimmt sich der 18-Jährige in letzter Zeit merkwürdig, ist sehr abweisend, wie in dieser Szene gerade, hockt in seinem Zimmer, still, verschlossen, sehr eigensinnig. Was David, ein sehr erfolgreicher Journalist, über seinen Sohn weiß, ist, dass der hin und wieder ganz gerne mal kifft. Nicht schlimm, denkt sich David, hat er schließlich früher selbst ganz ordentlich gemacht und macht er selbst heute, wenn auch eher selten, manchmal immer noch. Soweit also so gechillt. Was David aber nicht weiß, ist, dass Gras nun wirklich das kleinste von Nicks Problemen ist. Denn der kokst mittlerweile auch, wirft E's und andere Tabletten ein, nimmt LSD und zieht sich auch die allerschlimmste Pest von allem rein, nämlich Crystal Meth. Natürlich kommt das alles irgendwann raus, Nick geht in den Entzug und Vater David reagiert sehr vatertypisch.
Ich dachte, wir stehen uns nahe, sogar näher als die meisten Väter und Söhne.
Ich habe das Gefühl, dass du immer von mir enttäuscht bist. Du bist enttäuscht, dass ich nicht aufs College gehe.
Ist doch klar, dass ich das bin. Vor nicht allzu langer Zeit hast du noch gelesen und geschrieben und hast Wasserball gespielt. Und sieh uns jetzt an.
Das sind wir doch nicht.
Das ist nicht das, wofür wir stehen.
Ich bitte euch beide, hört auf.
An dieser Stelle eine kurze Zäsur, die wichtig ist, denn ihr erinnert euch an Ben is Back von vor 2 Wochen. Dieses ebenfalls extrem mitreißende Drogendrama mit Julia Roberts und Lucas Hedges. Ich bin wirklich gerade sehr froh, dass diese beiden Filme so zeitnah starten. Andere könnten sagen, ja, 2 so Drogendramen so kurz nacheinander. Aber die beiden zusammen sind eine wirklich geniale Sozialstudie. In Ben is Back waren es Mutter und Sohn und Julia Roberts hat da tatsächlich auch genau so auf die Sucht ihres Sohnes reagiert, wie es die meisten Mütter eben tun. Und das ist jetzt bitte wirklich überhaupt kein Gender-Bashing oder sowas. Wir sehen in Ben is Back die Filmmutter in all ihrer Verzweiflung, in Angst, todtraurig, will ihren Sohn am liebsten 24/7 auf den Arm nehmen und kämpft einfach wie eine Löwin für ihn. Und hier jetzt, ich finde das sehr spannend, in Beautiful Boy die Vaterperspektive. Ihr habt gerade gehört, wie das ablief. Enttäuschung, Wut, Appell an Verstand und Anstand, ganz anderer Umgang mit Verzweiflung und Machtlosigkeit. Denn das letzten Endes eint Eltern in ihrer brutalen Sorge um Kinder, die drogenabhängig sind. Es gibt nichts, was man tun könnte, solange die Sucht den Süchtigen beherrscht. Der Umgang allerdings, Mutterseite, Vaterseite, ist unterschiedlich und das kann man an diesen beiden Filmen wunderbar sehen. Was Julia Roberts und Lucas Hedges im einen sind, sind Steve Carell und Timothée Chalamet jetzt hier. Ein wirklich irre ans Herz gehendes, ganz ergreifendes Eltern-Kind-Gespann. In Perfektion gespielt, niemals over the edge. Was haben wir da, habe ich nochmal so gedacht, mit Lucas Hedges und mit Timothée Chalamet, gerade für 2 überwältigende Newcomer. Ganz toll. Einziger großer Unterschied zwischen den beiden Filmen, Ben is Back spielt halt eben sehr komprimiert in nur 24 Stunden. Beautiful Boy erstreckt sich über Jahre, also ein Entzug und dann der entsprechende Rückfall nach dem anderen. Da geht es mehr darum, was so eine Sucht über Zeit mit Abhängigen und deren Familien macht. Hier übrigens nach einer Autobiografie, also David und Nick Sheff gibt es wirklich. Selbst wenn ihr den anderen vor 2 Wochen schon gesehen habt, schaut euch auch diesen jetzt bitte an. Ihr lernt einfach so viel über den Einklang von Storytelling, Inszenierung, Kamera und Schauspiel. Tut euch einen Gefallen und euch diesen Film an.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Film.
Nicht für die Königin.
Was?
Du bekommst keine heiße Schokolade. Dein Magen. Der Zucker entzündet ihn.
Gib mir die Tasse, Abigail.
Rhea.
Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Ach, schön. Gib sie ihr. Und hol gleich Eimer und Lappen für das Nachspiel.
Warte mal, ganz kurz. Hat da gerade irgendjemand und dann auch noch mitten im frühen 18. Jahrhundert der Königin den Kakao verweigert und hat dann auch noch gesagt, man möge, falls doch mal direkt einen Lappen und Eimer mitbringen, um die königliche Kotze hinterher aufzuwischen? Ja, hat jemand. aber nicht irgendjemand, sondern Lady Sarah Churchill. Höchst zahnbehaart, schmallippig und Personal Assistant mäßig gespielt von Rachel Weisz. Denn die Königin, um die sich Lady Churchill hier kümmert, ist die sowohl körperlich als auch mental höchst instabile Queen Anne, die erste Königin des Vereinigten Königreiches Großbritannien. Und somit haben wir es in The Favourite zwar durchaus mit einem Historienfilm nach wahren Fakten zu tun, aber mit einem, der vor dem Dreh durch die sarkastischen Zynismusfinger des griechischen Filmemachers Yorgos Lanthimos gegangen ist. Das ist der durchgeknallte Typ, der auch The Lobster und The Killing of a Sacred Deer gemacht hat. Und das hier, um das schon mal vorwegzunehmen, ist sein bisher bester Film. So witzig. Queen Anne also, wirklich überragend von Olivia Colman gespielt, hat sie ja auch gerade erst einen Golden Globe für bekommen, für diese Rolle. Queen Anne ist also ein Wrack, eine Monarchinnenhandpuppe mächtiger Männer, aber eben auch mächtiger Frauen, wie dieser Lady Churchill. Alles reale Figuren, wie gesagt. Churchill babysittet sie regelrecht, während Anne gesundheitlich wirklich völlig verwurmt, eigentlich den ganzen Tag nur frisst, schläft, rumbumst und saudoofe Regierungsideen hat. Ach so, ja, und Palastwächter ankackt.
Hast du mich angesehen? Hast du? Sieh mich an! Sieh mich an! Was fällt dir ein? Schließ die Augen.
Anne dreht also am Rad und Lady Churchill dreht an Anne. Die zwei kommen miteinander klar, bis plötzlich Lady Churchills Cousine Abigail Masham bei Hofe antanzt. Ebenso granatenstark gespielt wie die anderen beiden von Emma Stone. Abigail gehört durch eine, sagen wir mal, unangenehme Pleite ihrer Familie mittlerweile zum völlig verarmten Adel. Aber Abigail beißt sich am Hof vom Putzmädchen bis in die Nähe der Königin durch und schafft es sogar, dass die stumpfsinnige Anne irgendeine Art putzigen Gefallen an der Neuen findet. Wie gut das wiederum Lady Churchill gefällt, könnt ihr euch selbst denken, nämlich ungefähr so gut.
Abigail? Wenn man vergisst, die Pistole zu laden, wird sie geräuschvoll abgefeuert, aber es löst sich kein Schuss. Ein großer Spaß, findest du nicht auch?
Ja.
Ein Warnschuss im wörtlichsten Sinne und ab diesem Punkt, liebe Freunde von Mida, Unterrock, Perücke und Krone, seht ihr den vielleicht abgefucktesten, coolsten und witzigsten Dreier zwischen Spitzenschauspielerinnen des Jahres. Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, Knaller. Intrigen und Irrsinn at its best, wirklich so witzig. So schlau und halt gleichzeitig so sarkastisch und so charmant gemacht. Großes Kompliment an die drei Damen und natürlich an den Regisseur Yorgos Lanthimos. Excellent Job. Freut euch bitte auf Anna Wollner gleich hier. Sie hat mit Emma Stone über The Favourite gesprochen. Ab Donnerstag im Kino. Und dieses Gespräch muss wirklich sehr unterhaltsam gewesen sein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
The Favourite heißt der skurrile, sehr witzige neue Film von Yorgos Lanthimos, über den wir uns eben so köstlich miteinander unterhalten haben. Oder heißt das eigentlich gar nicht unterhalten, wenn ich rede und ihr zuhört? Jetzt sagt doch auch mal was. Okay, damit kann ich leben. Gebe ich euch recht. Also drei Frauen in Höchstform, Olivia Colman, Rachel Weisz und Emma Stone. Und an der Stelle kommt jetzt Nummer 4 ins Spiel. Anna Wollner ist bei mir. Kuckuck.
Hallo Tom.
Du hast sie getroffen, die Ladies, nämlich die Frau Colman und die Frau Stone. Das muss doch, auch nach Erfahrungen, die wir beide schon geteilt haben, speziell was Frau Stone angeht, wieder ein Fest gewesen sein.
Ja, wirklich, ungelogen. Eine ist lustiger als die andere und ich übertreibe hier nicht. Ich habe jetzt aber da doch gedacht, ich packe Emma Stone in diese Sendung und bringe sie mit zu dir oder zumindest die Interviewtöne. Denn Emma Stone hat trotz Oscar-Bilderbuchkarriere pipapo noch eine so unglaubliche Natürlichkeit, das haut dich einfach um. Sie hat es eigentlich überhaupt nicht mehr nötig, Interviews zu geben. Ich habe nochmal überlegt, ich habe sie getroffen, das erste Mal vor 8 Jahren in Toronto zu Easy A.
Ah.
Also einfach zu haben. Diese wunderbare Highschool-Komödie, ihren Durchbruch. Und das war gefühlt ihr erstes Interview überhaupt. Da hat sie total verschüchtert in einem Garten eines Luxushotels in Toronto gesessen. Mhm. Ich habe sie halt auch bisher nur einmal gesehen gehabt in diesem Film. Und dann sitzt sie und dann macht sie ihren Mund auf und es kommt diese krasse, rauchige Stimme. Und ich war eigentlich in diesem Moment schon hin und weg. Jetzt könnte sie eigentlich ähnlich wie im Film so eine Entourage hinter sich herziehen, aber sie tut es nicht. Sie ist herzlich und grundehrlich. Sie lässt sich absolut nicht die Butter vom Brot nehmen. oft ist das ja in den Interviews immer so eine absolute Lobhudelei, ne? Wir hatten uns alle ganz lieb, es war die Rolle meines Lebens, bla bla bla. Aber sie redet wirklich, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, zum Beispiel über die drei Frauenfiguren und ihren ersten Impuls beim Lesen.
I loved her, I loved all three of these women. I thought they were so complex and funny and manipulative and I understood what was driving all of them and I was infuriated by all of them. And you know, when I first was reading the script, it was interesting because I was reading Abigail, you know, I was like, that's the part that I could maybe play. And I was reading it. Oh, she's so charming. Oh, she's just like, you know, as I was reading it, I was like, okay, she wants to be a maid. Okay. You know, and then as it went on, I was like, oh, good Lord, she's so much more than that.
Ja, da fiel's ihr beim Lesen wie Schuppen von den Augen. So nett ist diese Abigail eigentlich gar nicht, aber gerade das fand sie dann einfach so cool an der Rolle.
Jetzt hat sie ja nicht mit irgendeinem Regisseur zusammengearbeitet, sondern mit Georgios Lanthimos, dem durchgeknallten Griechen. Was hat sie über die Zusammenarbeit mit dem erzählt, wenn du sagst, sie ist nicht so die Lobhudeltante, die immer sagt, oh, es war so großartig?
Ich habe sie wirklich tatsächlich gefragt, ob sie sich bei den Dreharbeiten vorstellen konnte, was das am Ende für ein Film wird. Und sie meinte, ne. Sie hatte keine Ahnung, worauf sie sich da eingelassen hat.
No, not while we were shooting. It was fascinating. The choices that he was making were, you know, I was on his tail the entire time asking what was going on because I love cinematography so much. So I wanted to understand what was happening. There's so much natural light. The angles were so specific and strange, you know, it was like looking up your nose for so much of it, or the fisheye lens and all the wides.
Ja, Nahaufnahme, Weitwinkel oder Fischaugenperspektive, es ist alles dabei. Bei den Dreharbeiten hat das wirklich noch null Sinn gemacht, aber jetzt hinterher, als sie dann das erste Mal den Film gesehen hat, fiel es ihr wie Schuppen von den Augen.
Ja, viktorianisches England heißt ja oft Kostüme, bei denen man doch Dinge trägt, die auch eine Frostone in ihrer Freizeit jetzt nicht jeden Tag anhat. Wie ist sie damit zurechtgekommen?
Also da hat sie schon auch gesagt, ne, da war sie so ein bisschen neidisch auf Olivia Colman, denn die hat ja mehr oder weniger im Jogginganzug des 18. Jahrhunderts die ganze Zeit im Bett gelegen. Das war der angenehmere Job. Aber Stone, die hat sich dran gewöhnt, auch vor allem an dieses eng geschnürte Korsett, auch wenn es wehtat.
I mean, it's awful. Until your organs shift and completely change where they are in your body after about a month of wearing a corset and then it's like more bearable and you're like, oh my God, this is more bearable because my spleen moved. You know, it's so gross. But I can't believe that women did that for so long. I cannot believe they put themselves through that.
Ich kann dich beruhigen, alle Organe sitzen wieder da, wo sie hingehören.
Jetzt auch die nicht ganz uninteressanten äußeren Organe?
Definitiv. Und Emma Stone ist ja auch eine, die mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg hält. Ein Thema, was sie natürlich beschäftigt hat, ist natürlich Time's Up und Co. Und da hat sie, also mit dem Zusammenarbeiten mit Männern oder mit Frauen, als Regisseur auf dem Regiestuhl eine ganz klare Meinung.
Bottom line is, more women need to be directing films. More women need to be given opportunities to get financing for the films that they're creating and that they're part of, meaningful financing to make the films the way they want to make them. You know, I was just about to do this film that I wasn't able to do with scheduling, directed by an incredible woman, Greta Gerwig, and she's going to make a gorgeous movie that is so beautifully written by her, starring all women. It's a fucking dream. But I wasn't able to do it because of where I'm at in my life right now.
Greta Gerwig musste sie einen Korb geben, weil sie keine Zeit zum Drehen hatte wegen der Oscar-Kampagne für The Favourite.
Die hat dann mit der anderen Emma gedreht.
Die hat mit der anderen, mit Emma Watson. Aber ich glaube, ich bin genauso verliebt in Emma Stone wie auch in Greta Gerwig. Deswegen, es ist ein bisschen schade, aber ich kann es verstehen, weil ne, hier Oscar-Kampagne The Favourite geht vor. Keine Missgunst, kein Neid zwischen denen, sondern wirklich ganz große Anerkennung. Ich hätte es gern gesehen, Gerwig und Stone in der Kombi, aber The Favourite ist eben nicht nur genial, sondern der Einsatz, der hat sich am Ende ja auch gelohnt.
Und es heißt für die Zukunft nicht, dass Greta Gerwig und Emma Stone nicht vielleicht auch irgendwann nochmal einen Film zusammen drehen. Ist ja durchaus möglich.
Ich würde ihn sofort gucken.
Ja, drücken wir die Daumen für. Erstmal danken wir dir, Anna, für Frau Stone, die du uns mitgebracht hast in eine Stunde Film. Und ihr geht ab Donnerstag bitte in The Favourite, wie ich in unserem Jahresausblick, glaube ich, schon gesagt habe, einem der unterhaltsamsten, lustigsten Kostümfilme, die ich jemals gesehen habe.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kleiner Rausschmeißer für heute ist ein Streit zwischen einem legendären Boxtrainer und einem jungen Boxer, der dabei ist, selbst eine Legende zu werden. Rocky Balboa heißt mittlerweile der Trainer und Adonis Creed, der junge Boxer, seines Zeichens Sohn vom früheren Rocky-Gegner Apollo Creed. Ihr habt es natürlich längst mitbekommen, es ist ja auch schon Film Nummer 2 der Reihe und genauso heißt er ab Donnerstag auch, nämlich Creed 2. Adonis und Rocky, eigentlich ein Pech- und Schwefelgespann, wie es früher Rocky selbst und dessen Trainer Paulie waren. Aber jetzt stellt sich eine neue Situation dar. Der jüngste Herausforderer für Schwergewichtsweltmeister Adonis Creed ist nicht irgendwer, sondern Victor Drago. So, bei welchem Rocky-Fan klingeln da die Ohren? Bei allen? Gut so. Rocky 4 war nämlich der verhängnisvolle Film 1985, in dem Rocky Balboa alias Sylvester Stallone schon einmal Trainer war, nämlich der Trainer von Apollo Creed. Der boxte damals gegen einen gewissen Ivan Drago, gespielt von Dolph Lundgren. Und weil der junge Trainer Rocky damals nicht schnell genug das Handtuch warf, schlug Vater Drago Vater Creed im Ring tot. Jetzt also wieder den Trainer zu spielen, während Sohn Creed eine Herausforderung von Sohn Drago annehmen will, kommt für den alten Trainer Rocky nicht in Frage. History repeating quasi im allerwörtlichsten Sinn, denn nicht nur ist Sohn Drago, also Victor, ein genauso brutales Tier im Ring wie einst sein Vater, er wird zu allem Übel auch noch von seinem Vater Ivan trainiert, heute wie damals wieder gespielt von, wer möchte raten? Dolph Lundgren, ganz genau. Das macht natürlich schon Bock, sich anzugucken ab Donnerstag, wenn ihr so auf die ganze Rocky Legacy steht, gar keine Frage. Also allein Stallone und Lundgren in ihren alten Rocky-Rollen wiederzusehen. Dazu ein wirklich bis zum Platzen aufgepumpter Michael B. Jordan als Adonis Creed und der ihm an Muskelspannen nochmal überlegene deutsch-rumänische Boxer Florian Munteanu als Victor Drago. Gut gemacht. Die Story, wie es sich für einen Rocky-Film gehört, natürlich auch zu 100% vorhersehbar, klar. Physisch ist das Ganze auf der Leinwand aber allerhöchstes, wie nennen wir das? Allerhöchstes Pumpkorn-Kino. Creed 2 also ab Donnerstag draußen, Tom Westerholt dagegen schon jetzt. Ich danke wie immer sehr für eure penetrante Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche, macht's gut und tschüss zusammen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.